Guten Abend. So. Ja, die Sonne scheint heute, das Lied passt ganz gut. Und ich hoffe, dass wir heute auch ein wenig aufgehen in dem gesamten dritten Mose, wo wir auch heute abschließen wollen. Aber bevor wir so weit gehen, möchte ich gerne noch zum Anfang beten. Und ich würde euch bitten, dazu aufzustehen. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir uns heute hier versammeln dürfen. Ich danke dir, dass wir heute auch in deinem Wort lesen können. Danke, dass wir die Freiheit haben und danke, dass du auch durch dein Wort zu uns sprichst. Ich danke dir für das Neue Testament, aber genauso auch für das Alte Testament, ohne dem wir eigentlich dich gar nicht so richtig kennenlernen können und dein Charakter so deutlich vorgehalten bekommen würden. Ich danke dir, dass wir als Gemeinde da durchgehen und dass wir heute auch viele, viele Sachen, die du uns zu sagen hast, mitnehmen können. Und ich bitte dich, dass du jedes Herz auftust und dass in uns die Sonne aufgeht über dein Wort. Amen. Ja, heute wollen wir das dritte Buch Mose abschließen. Das ist ganz ungewöhnlich. Eigentlich schließt man das mit dem letzten Kapitel ab, mit dem 27. und nicht mit dem 19. Aber weil ich vor 2 Monaten in Quarantäne war, konnte ich im Februar nicht dabei sein. Und dann haben wir mit Viktor gesprochen und meinte, ja komm, ist gar nicht so schlimm. Es ist gar nicht so verkehrt, mit dem Vers oder mit dem Kapitel 3. Mose abzuschließen. Und somit haben wir das dann auf heute gelegt, weil, so finde ich, einige Ausleger auch, dass dieser 19. Kapitel die zentralste Aussage vom ganzen 3. Buch Mose ist. Das ist so die Kernaussage des ganzen 3. Buch Mose. Und es ist nicht verkehrt, wenn wir dann mit der zentralsten Aussage, mit der vielleicht wichtigsten Aussage, mit dem wichtigsten Thema abschließen. Im 3. Buch Mose wird uns immer mehr ein Stück weit Gottes Charakter immer näher gebracht. Also durch die ganzen Rituale, durch die ganzen Opfer, durch die ganzen Satzungen und Verordnungen. Da sehen wir schon ein Stück weit, wer Gott ist, was ihm wichtig ist und was er auch von den Menschen oder von seinem Volk erwartet. Und die Anweisungen, welche Gott Mose gibt, die machen auch deutlich, wie heilig Gott ist. Ganz explizit. Und es gibt viele Passagen, viele Aussagen von Gott in diesem 3. Mose, wo er sagt, ich bin der Herr. Es geht um mich und es zeigt auch, wie heilig Gott ist. Und Gott hat ihnen Anweisungen gegeben, damit sie sich auch absondern sollten von dem, was eigentlich in den umliegenden Völkern so zugange war und sich ihm zuwenden, um sich für Gott abzusondern. Sie sollten einen Unterschied machen zu den anderen. Und hier im 19. Kapitel, da geht Gott richtig ins Detail. Da geht Gott dann richtig ins Eingemachte, würde man heute sagen. Und er zeigt ganz genau auf, in welchen Bereichen Heiligung stattfinden soll. Ein heiliges Leben, ein Wandel geschehen soll, wo die Absonderung geschehen soll. Ich habe mal geguckt und nachgelesen und die Begriffe wie ich bin der Herr oder ich bin heilig, kommen 50 Mal im ganzen 3. Buch Mose vor. 50 Mal. Alleine im 19. Kapitel kommen diese Begriffe vermehrt, ich bin der Herr, 15 Mal vor. Also es ist schon ein sehr präsentes Kapitel mit sehr vielen oder sehr deutlichen Aussagen, um wen es geht, wer der Ursprung ist. Gott macht deutlich, wie sehr oder wie ernst er Sünde nimmt und wie wichtig ihm eine persönliche Absonderung ist. Heute sagen wir auch viele persönliche Heiligung in verschiedenen Lebensbereichen, wie wichtig ihm das ist. Und wir haben heute sehr viele Verse, das sind 37, und ich werde sie nicht alle sofort durchlesen. Ja, ich habe mich echt schwer getan, die alle am Stück durchzulesen und sagen, so, und jetzt gehen wir 1 bis 37 durch. Ich habe das Kapitel in 15 Themen aufgeteilt. Ihr könnt die Themen mal anstrahlen, die bleiben auch immer dran. Dann könnt ihr so ein bisschen verfolgen. Ja, das ist auch gut. Aber das kommen gleich, die Themen kommen gleich. Und dann lesen wir zu dem passenden Thema, lesen wir dann die Passage. Ihr könnt euch alle anstrahlen. Ja, da müssten eigentlich 37 sein. Ja, macht's ja alle dran. Bis zum Ende. Oder ist das? Kommt, okay, sehr gut. Ja. Sie lassen wir auch angestrahlt. Also das sind so die Themen, so aufgeteilt nach den Versen. Und dann lesen wir dazu die passenden Verse. Dann versuche ich es so ein bisschen zu erklären. Also wie gesagt, es sind viele Verse. Die Erklärung wird vielleicht nicht so ins Detail gehen, aber es gibt auf jeden Fall einen guten Überblick. Und dann versuchen wir auch so ein bisschen so die Brücke zu schlagen zu unserer Zeit heute. Oder was es vielleicht geistlich oder geistig für uns zu sagen hat, den geistlichen Aspekt hervorzuheben. Genau. Also es geht eigentlich los, was der Ursprung ist. Also ihr seht es ja, ihr könnt es ja lesen. Alle diese Punkte hatten mit ihrem Alltag zu tun, mit den Israeliten. Es war ganz praktisch, wie sie im Alltag gelebt haben. Das sind Bereiche ihres Lebens gewesen. Und nach all diesen Geboten sagt dann Gott, denn ich bin der Herr, euer Gott. Jetzt nicht unbedingt nach meiner Auflistung, aber es sind dann nach jedem Passage sagt Gott, denn ich bin der Herr. Ich bin Gott. Ich bin euer Gott. Das kommt 15 Mal vor in diesem Kapitel. Es sind praktische Anweisungen für ein heiliges Verhalten untereinander, in der Gesellschaft. Ja, das gibt Gott vor. Das Volk sollte sich absondern von den heidnischen, von den weltlichen Weltanschauungen, Religionen, von den Verhaltensweisen, was vielleicht üblich war, auch in Ägypten, wo sie hergekommen sind, von den Ansichten dieser Welt. Da sollten sie sich absondern und sollten nur für Gott da sein. Und sollten es Gott im Zentrum oder Gott ausgerichtet sein. Alle Aspekte des Lebens sollen unter der Herrschaft Gottes stehen. Und das gilt für uns heute auch so. Da können wir uns jetzt nicht rausnehmen. Wir sind auch aufgefordert, in der persönlichen Heiligung voranzuschreiten, immer besser zu werden und zu wachsen. Schritt für Schritt von den gottlosen Ansichten weg, uns distanzieren und wieder in die Ebenbildlichkeit Gottes immer mehr verwandelt werden oder ausgestrahlt werden, dass wir immer ähnlicher Gott werden in unserem Handeln. Von dem Stand her sind wir ein bisschen weiter als das Volk Israel. Wir sind ja heilig gemacht worden durch Jesus Christus, aber unser Wandel muss noch heilig werden. Und deswegen können wir uns anhand von diesen Versen viel abschneiden und es auch in unserem Alltag anwenden, wie wir da zu sein haben, was Gott sich vorgestellt hat. Wir haben in den ersten zwei Versen einen kleinen Unterschied, aber doch im Wesentlichen zu den anderen Kapiteln. Wir lesen mal die ersten zwei Verse von Kapitel 19. Und der Herr, Gott, redete zu Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Gott fordert hier am Anfang direkt auf, Mose soll mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels sprechen. In den allen anderen Kapiteln, da spricht er mal, sagt der Mose, geh zu Aaron, sag's nur den Kindern Israels, sag's vielleicht nur eine Gruppierung des Kindes, Volkes Israel. Und hier sagt Gott, rede mit der ganzen Gemeinde. Also ging es hier nicht nur um einen Priesterdienst, sondern jeder einzelne Israelit war hier angesprochen. Jeder Einzelne, der auch so vielleicht unbedeutend zu sein schien, war angesprochen. Es ging um jeden Einzelnen. Gott möchte, dass seine Heiligkeit in jedem Mitglied seines Volkes wiedergespiegelt wird. Nicht nur die Priester mit ihrer äußerlichen Tracht, dann gehen sie rein, halten sich an die Rituale und dann meinen die alle, ja, okay, das sind die Heiligen. Jeder, von klein bis groß. Der ganzen Gemeinde. Sie sollen so wollen, wie Gott will. Sie sollen so leben, wie Gott lebt. Und dieses vollkommene Bild, das hat Jesus auch schon seinen Jüngern als zum Ziel genannt in Matthäus 5, Vers 48. Ihr sollt vollkommen sein, hat er ihnen gesagt. Das konnte zwar nur Jesus sein, vollkommen, das ist unerreichbar für uns, aber wir dürfen kein geringeres Ziel verfolgen in unserem Leben. Und die Jünger sollten kein geringeres Ziel haben, als vollkommen zu sein, vollkommen zu werden, dahin zu kommen. Denn den neuen Menschen, den Gott entsprechend geschaffen wurde oder dem Gott entsprechend geschaffen wurde, sollen wir Gläubige darstellen, wie es in Epheser 4, Vers 24 heißt. Also wir können da nicht anders leben als das, was Gott von uns wollte, weil wir haben einen neuen Menschen. Wir wurden in Christus Jesus zur neuen Kreatur gemacht. Und deshalb dürfen wir auch nicht vergessen, dass der heilige Gott im Alten Testament, er ist derselbe wie auch im Neuen Testament. Ja, also da können wir nicht jetzt sagen, okay, nur weil wir jetzt nicht unter dem Gesetz mehr stehen, interessiert uns das Alte Testament nicht oder ist es für uns nicht wichtig. Können wir außen vor lassen, das war damals, das interessiert uns gar nicht, dieses Opfer, dieses Blut, was alles geflossen ist, nee. Nee, wir können das nicht ausblenden. Dieser heilige Gott des neuen Bundes ist auch der heilige Gott des alten Bundes, des Alten Testaments. Und nur weil wir unter der Gnade stehen, ändert Gott nicht an seiner Heiligkeit. Er bleibt gleich. Hinter all diesen Geboten steht Gottes Heiligkeit. Die zeigen uns auf, wie heilig Gott ist und was unser Ziel sein soll. Da sollen wir näher hinkommen. Und hier der erste Vers, das ist so der Ausgangspunkt, wo alles gegründet, auf was alles gegründet ist, nämlich auf Gottes Heiligkeit. Deswegen sollen wir so sein. Das sollte unser Anspruch sein. Und genau, weil Gott heilig ist, soll das Volk heilig sein, wir sollen auch heilig sein. Und da sind wir auch schon beim ersten praktischen Heiligungsgebot. Ja, Vers 3 bis 4, da heißt es, ihr sollt jeder Ehrfurcht vor seiner Mutter und seinem Vater haben und meine Sabbate halten, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Ihr sollt euch nicht an die Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götzer machen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Vers 3, die ersten beiden Gebote, die erwähnt werden, das sind so die Anerkennung der von Gott gegebenen Autoritäten. Ja, wenn wir dem gehorchen, dann erkennen wir gottgegebene Autoritäten an. Und dann letztendlich erkennen wir auch, wenn wir uns von den Götzen nicht beeinflussen lassen oder keinen Götzendienst betreiben, erkennen wir die Anerkennung Gottes an. Was meine ich damit? Also zum einen, Ehrfurcht hat hier nichts mit Angst zu tun. Ja, wir brauchen keine Angst haben vor ganz, ganz wilden und strengen Eltern. Da braucht man keine Angst zu haben, sondern wir sollen sie in Ehren halten. Und Vater und Mutter, das sind unsere ersten Autoritäten. Sobald wir in die Welt gekommen sind, sind das die Ersten, denen wir uns unterordnen sollen. Das sind unsere von Gott gegebenen Autoritäten, die allerersten. Es gibt keine andere. Die Hebamme, der Arzt, der mich da vielleicht ein bisschen putzt oder was als Säugling, der hat keine Autorität über mich, die Eltern. Und das sind die ersten Autoritäten, die Gott uns Menschen gegeben hat. Das Ehren von Vater und Mutter, das gilt, solange Vater und Mutter leben. Es gibt einige, die sagen, ja, ich muss die ja nur in Ehren halten, wenn ich unter deren Tisch sitze, die Füße unter deren Tisch habe, so wie mein Vater es immer gesagt hat. Ja, solange du die Füße unter meinem Tisch hast, nein, sondern solange sie leben und nicht nur solange ich bei ihnen wohne. Wir müssen oder wir sollen unsere Eltern in Ehren halten, weil sie von Gott die ersten autoritären Personen in unserem Leben sind. Ehrfurcht vor Gott, den wir nicht sehen, wird in erster Linie gezeigt, dass wir Ehrfurcht vor Gott, vor Vater und Mutter haben, vor Mutter und Vater haben, die wir sehr wohl sehen. Da spiegelt es sich, da zeigt es sich. Und durch die Einhaltung des Sabbats war für Gott auch, ja, war es da hat das Volk auch gesagt, Gott, du bist unsere Autorität, wir gehorchen dir und wir finden es wichtig und halten den Sabbat. Also anerkennen sie auch die Autorität Gottes, wenn sie den Sabbat halten. Wenn man jetzt mal überlegt, ich weiß nicht, wie viele Gebote oder Verordnungen euch noch im Kopf rumschwirren von den ganzen 26 Kapiteln in 3. Mose, aber alle anderen Gebote, die können wir irgendwie erklären. Die haben irgendwie einen Nutzen für uns. Also heute weiß man, wenn man zu viel Schweinefleisch isst, schlägt es auf den Magen, soll man nicht so viel machen und Gott sagt, isst kein Schweinefleisch dem Volk Israel, hat einen Nutzen. Ja, man schützt so ein bisschen seine Gesundheit. Also irgendwie haben alle Gebote einen nützlichen Charakter, wenn man sie einhält. Aber bei dem Sabbatgebot irgendwie nicht. Wenn das Volk Israel am Sabbat nichts tun darf, dann können die kein Geld verdienen. Das Feld nicht bestellen. Sie können keinen Lebensunterhalt sich erarbeiten. Sie dürfen nichts machen. Und da kann man schon mal auf den Gedanken kommen, ja, der Sabbat ist ziemlich unproduktiv. Und das ist mir jetzt nicht vielleicht angenehm, weil man halt nichts anbauen darf. Wer also diesem Gebot gehorcht, der tut es, weil Gott es möchte. Und nicht, weil es einen Nutzen für mich hat, sondern einfach nur, weil Gott es sagt, er will es so. Und weil ich Gott Autorität schenke und er in meinem Leben das Sagen hat. Wenn man es machen würde, weil es mir gut tut, dann könnte man den Sabbat, da könnte man auch arbeiten, weil ein verlorener Tag ist kein guter Tag. Und wenn man diese Autoritäten in Ehren hält, dann führt das dazu, dass man sich von den Götzen immer mehr fernhält. Weil ich ziehe mich hin zu Gott, es ist mir wichtig, was er will, und somit automatisch entferne ich mich von dem Bösen, was nicht gut ist. Eine gute Verbindung zu meinem Mitmenschen kann nur dann zustande kommen, wenn meine Verbindung zu Gott in Ordnung ist. Nur dann funktioniert es. Wenn der Mensch gelernt hat, Vater und Mutter zu fürchten, zu ehren, dann wird er auch Gott ehren und fürchten. Aber wenn Gott irgendwann mal in unserem Leben nicht so sehr präsent ist, ja, und wir uns lieber dann doch mit anderen Dingen beschäftigen, die wichtiger geworden sind, da können wir jetzt Götzen in verschiedenen Variationen zusammenfinden, dann wird das Verhältnis mit unseren, die Beziehung mit unseren Mitmenschen wird auch schlechter. Wenn wir uns also mit Götzen beschäftigen, hat das Auswirkungen auf meine persönliche Beziehung mit meinen Mitmenschen, nicht nur zu Gott. Zu unseren Nächsten, zu unseren Familienmitgliedern, dieses Verhältnis würde abkühlen. Also Gott ist hier der Ausgangspunkt. Von ihm geht alles aus. Warum mache ich das? Weil ich Gott die Autorität schenke, die er verdient. Weil ich ihm die Ehre geben möchte. Vers 5 bis 8 lesen wir vom Friedensopfer. Und wenn ihr in dem Herrn und wenn ihr dem Herrn ein Friedensopfer schlachten wollt, so sollt ihr es opfern, dass es euch wohlgefällig macht. Es soll aber an dem Tag gegessen werden, an dem ihr es opfert, und an dem folgenden Tag. Was aber bis zum dritten Tag übrig bleibt, das soll mit Feuer verbrannt werden. Wenn aber dennoch am dritten Tag davon gegessen wird, so ist es ein Greuel und wird nicht als wohlgefällig angenommen werden. Und wer davon isst, wird seine Schuld tragen, weil er das entheiligt hat, was dem Herrn heilig ist. Und eine solche Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Die genaue Anweisung für das Friedensopfer, wie das abgehalten wird, das finden wir in Kapitel 7, da könnt ihr gerne nachlesen. Es wird nochmal hier nicht so ins Detail gegangen, was man beim Friedensopfer machen muss, sondern wie man sich verhalten sollte bei dem Opfer. Ja, was muss man vorher machen, was soll man noch nicht mal vorher, sondern was soll man währenddessen machen? Das wird einfach nur so ein bisschen geht ins Detail. Deswegen, die genaue Anweisung findet ihr im siebten Kapitel. Aber was mir hier aufgefallen ist, das ist der 5. Vers, das sagt Gott hier, es soll euch wohlgefällig machen. Wenn ihr es tut, wenn ihr dieses Friedensopfer feiert oder das Friedensopfer gebt, dann soll es euch wohlgefällig machen. Und zwar vor mir. Das Friedensopfer soll euch wohlgefällig macht. Die Juden sollen es opfern, damit Gott wohlgefallen hat an den Juden, an den Menschen. Nicht an dem Opfer, sondern an dem Israelit selber. Und die Wirkung des Opfers, die hängt davon ab, ob es Gott gefällt oder nicht. Und dann sagt er, wie es ihm gefällt, ja, was man machen soll, damit es einem gefällt. Deshalb konnte man es nicht tagelang ausnutzen und in die Länge ziehen. Jetzt kommt man alle zusammen, jetzt feiern wir mal richtig. Nein, 2 Tage und am dritten Tag, was übrig bleibt, verbrennt es. Nicht weiter essen, nur 2 Tage lang. Und dann sollte es weggenommen werden. Ansonsten gefällt es Gott nicht. Nun, was symbolisiert dieses Friedensopfer? Es symbolisiert die Versöhnung mit Gott. Der Israelit hatte Frieden mit Gott und das symbolisiert er durch das Friedensopfer. Und dann konnte er auch wieder vorher, wenn er vorher die Sühnopfer gemacht hat, konnte er wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Es ist Frieden hergestellt, es ist Gemeinschaft wiederhergestellt worden. Gemeinschaft zwischen dem Anbeter und Gott. Es war ein freiwilliges Opfer. Ja, hier steht, und wenn ihr dem Herrn ein Friedensopfer schlachten wollt, ja, es war jetzt nicht so, dass du musst, sondern man konnte es tun. Dann war es ein lieblicher Geruch, wenn man es richtig angestellt hat vor Gott. Wir sollen uns immer wieder bewusst werden, dass wir auch unsere Gemeinschaft mit Gott, Jesus, zu verdanken haben. Er hat die Beziehung wiederhergestellt. Er ist der Friedensmacher. Er ist das Friedensopfer, das geschlachtet wurde, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und wenn unser Interesse an Gott und an einer Beziehung mit ihm so abgesunken ist auf das Niveau dieser Welt, dann ist so eine Beziehung vor Gott ein Greuel und das stinkt ihm dann. Und das gefällt ihm nicht. Für Gott existiert nur eine Beziehung und das ist die Beziehung durch seinen Sohn Jesus Christus mit uns Menschen. Wenn sie gelebt wird, das finden wir in 1. Korinther 1, Vers 9. Eine Beziehung, die durch den Sohn Gottes gekennzeichnet wurde. Nur so eine Beziehung existiert vor Gott. Die Verse 9 bis 10 symbolisieren oder zeigen den Umgang mit der Ernte. Also heißt es, wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und keine Nachlese an deiner Ernte halten. Auch sollst du nicht Nachlese halten in deinem Weinberg, noch die abgefallenen Beeren deines Weinberges auflesen, sondern du solltest den Armen und den Fremdlingen lassen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Also ganz praktisch, wer von euch hat einen Garten? Ein Feld, wo Obstbäume stehen. Also unser Nachbar, der hat einen Garten und der pflanzt immer gern, jedes Jahr immer die gleichen Himbeeren ein. Und der lässt keine abfallen. Schade, dachte ich mir, dann könnten wir die nehmen, wenn wir jetzt nach 3. Mose handeln. Der soll die ja nicht aufheben. Nein, er pflegt die so gut und er gibt uns jedes Jahr eine volle Schale mit. Ist toll, wenn man so Nachbarn hat. Bei uns wachsen nur Kirschen, aber die teilen wir auch gerne. Ganz praktisch, Gott geht hier ganz praktisch mit dem Volk Israel vor. Pass auf, wie du mit deiner Ernte umgehst. Ein heiliger Lebenswandel zeigt sich darin, dass man sich um die Armen und um die Fremden kümmert, dass sie nicht benachteiligt werden. Ich habe schon einige Dokumentationen mal gesehen über eine Erntezeit. Was passiert so bei der Erntezeit früher, ja, wenn man noch keine, wo man noch keine Maschinen hatte? Und da habe ich so ein Bild gesehen, eine Erntezeit war immer Freude pur. Zum Beispiel im Weinberg, die ganzen Arbeiter, die ganze Familie kommt zusammen und holt so die letzten Trauben vom Feld rein. Wenn der letzte Wagen in den Hof gefahren ist, da steht da so eine große Banja draußen. Ja, und dann die ganzen Trauben da rein. Musik wird gespielt, ein Spanferkel wird gegrillt und die Leute stampfen in dieser Wanne und trampeln den Weintrauben platt. Und es ist Freude pur. Die feiern dieses Fest richtig. Also Erntezeit war eine Zeit der Freude, die mit anderen geteilt wurde. Und es war nicht die Absicht Gottes, dass ein armer Israelit oder der Fremdling in dem Land davon nichts hat. Es sollte niemand benachteiligt sein. Gott wollte nicht, dass der Wohlhabende, der einen Acker hat, der ein Feld hat, der einen Garten hat, den Armen und den Fremdling einfach links liegen lässt. Und so ist es auch unsere Aufgabe, dass wir auf die Bedürftigen achten, dass wir auf die Fremde achten, die vielleicht niemanden haben. Barmherzigkeit, das ist eine Folge der Dankbarkeit Gott gegenüber, denn Gott sagt, ich bin der Herr, euer Gott. Macht das wegen mir, weil ich es so möchte, weil das einen heiligen Lebenswandel ausmacht. Wenn wir Gott dankbar sind für Segnungen, wie können wir da unbarmherzig sein dem anderen gegenüber? Wie kann das unter einem Hut passen? Also wenn ich das in der Praxis mal anwenden würde, dann würde ich mir wahrscheinlich viel mehr Gedanken machen, wie ich gerade mit meinem Eigentum umgehe, was Gott mir gegeben hat. Leider geht dieser Gedanke sehr schnell unter. Aber wie können wir, wenn Gott uns segnet, unbarmherzig den anderen sein? Es fällt einem dann vielleicht doch etwas schwerer, wenn man diesen Gedanken mal hat. Zum Beispiel letztes Jahr in der Flutkatastrophe. Das war für mich so ein Bild, Wahnsinn. Da sind Menschen, die voll total betroffen sind, so viel verloren. Und wie viele Menschen helfen? Wie viel? Und da zeigt sich eigentlich auch die Barmherzigkeit, die es in den Menschen immer noch gibt. Die Motivation sprechen wir nicht an, aber es gab wirklich viele Menschen, denen geholfen wurde. Oder jetzt durch den Krieg in der Ukraine, wie viel kommen hierher, wie viel werden aufgenommen in anderen Ländern, wie viel Material kommt zusammen, damit Leuten es gut geht. Das ist wunderbar. Was machen wir denn in unserem kleinen Kämmerlein, wenn wir da jemanden haben, denen es nicht so gut geht? Sind wir da auch barmherzig? Geben wir ihm was ab vom Stück Kuchen, was wir haben? Wir können uns sicher sein, dass wenn andere von uns etwas bekommen, dass wir dadurch keinen Nachteil erleiden werden. Das sehen wir auch in Ruth zum Beispiel, ja, dass dadurch ein Segen entsteht. Das wird keine Verschwendung sein, es wird angerechnet. Und das ist wenn alles andere keine Motivation ist, vielleicht das. Lasst uns barmherzig sein und unser Feld nicht komplett alles aufheben. Lasst mal was liegen für die anderen, die danach kommen. So, das war jetzt, ich habe versucht, diese 10 Verse irgendwie unter eine Überschrift zu packen. Und es ist mir schwer gefallen, weil das ist so allgemein und doch nicht allgemein, weil es spricht nicht jeden an, die ersten 10 Verse. Nicht jeder hatte ein Feld, nicht jeder war ein Bauer. Es gab bestimmt auch Händler, die keinen Garten hatten. Dann spricht es hier an mit dem Friedensopfer. Ich habe schon gesagt, das ist ein freiwilliges Opfer. Vielleicht gab es Israeliten, die nicht das Opfer gegeben haben, also sprach es diese auch nicht an, diese Gruppe. Vielleicht gab es Menschen, die keine Eltern mehr hatten. Wen sollen sie jetzt ehren? Gut, dann könnten sie den Sabbat halten und den Götzen nicht abgehen. Aber es gibt die ersten 10 Verse, da ist so, es gilt nicht für alle. Der eine kann es halten, weil er was hat zum Halten, der andere, der kann es nicht halten, weil er nichts hat zum Halten. Ja? Irgendwie hat das nicht jeden angesprochen vielleicht. Und jetzt ab dem 11. Vers, da spricht Gott jeden an. Jeden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon vorgelesen habt, keine Ahnung, aber da steht es zum Beispiel in Vers 11, ihr sollt nicht stehlen, ihr sollt nicht lügen, noch einander betrügen. Das ist ein Umgang mit uns Mitmenschen. Und wer jetzt sagt, das ist nur für den hohen Priester gedacht, das stimmt nicht. Das ist für jeden. Fängt bei klein an und hört irgendwo bei groß gar nicht auf. Diese Anweisung Gottes, weil Gott heilig ist, sollen wir das nicht tun, gilt für jeden. Wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht stehlen und wir sollen nicht betrügen. Und diese Ermahnung hatte Gottes Volk bitter nötig. Es geht hier nicht um eine Aussage vor Gericht, ja, wenn du lügst oder so, nein, sondern es geht um das wahrhaftige Reden überhaupt. Wenn du deinen Mund aufmachst, kein Fünkchen Lüge soll da sein, kein Betrug soll aus deinem Mund kommen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Das sagt Jesus, vollendet dieses Gebot in Matthäus 5, Vers 37. Wir finden diese Ermahnung auch in dem Brief an die Epheser, Epheser 4, Vers 25 und 28, dann noch Kolosser. Dort wird nicht nur etwas verboten, ja, das sollst du nicht machen, sondern es wird auch noch was Positives daraus gemacht. Du sollst nicht lügen, du sollst die Wahrheit reden, du sollst nicht stehlen, du sollst geben. Ja, so sagt es Paulus dann. Nicht nur was lassen, sondern etwas tun dafür. Und beim Stehlen, da geht es nicht nur um Gegenstände, sondern man nimmt einem anderen die Würde zum Leben, wenn man ihn beleidigt, wenn man ihn belügt, wenn man ihn betrügt, dann stiehlt man ihm auch etwas, nämlich von seiner Menschlichkeit. Vielleicht stiehlt man ihm gesunde Beziehungen durch eine Falschaussage. Man stiehlt ihm ein unwürdiges Leben. Kann man auch als Stehlen bezeichnen. Und wenn man so die Geschichte von Volk Israel so betrachtet, und auch wir als Gläubige, wir finden sehr viel in der Bibel, dass wir zur Wahrheit erzogen werden. Und wenn das so oft erwähnt wird, dann ist es nicht nur einfach eine fromme Floskel. Dann meint Gott das wirklich ernst, dass wir nicht lügen sollen. Und diese Aufforderung zu einem heiligen Lebenswandel beinhaltet auch, dass wir uns von der Lüge und von dem Betrügen immer weiter entfernen. Und das steht im krassen Gegensatz zu dem, was die Welt heute lebt. Ich weiß nicht, wie viel ihr in der Schule und auf der Arbeit, selbst bei den Nachbarn, wie offen die mit Lüge umgehen. Ja, ich habe ihm gesagt, nee, ich kann gerade nicht. Oder nee, dann habe ich ihm gesagt, du, der Bus hat Verspätung, obwohl ich habe keinen Bock gehabt, pünktlich zu kommen. Menschen gehen ganz offen mit Lügen um und sagen es einem sogar ins Gesicht. Weißt du, den habe ich jetzt so mal mit einer kleinen Lüge vertröstet. Wie oft kriegt man das auf Arbeit mit? Hast du das schon mal in der Gemeinde erlebt? In der Familie? Also dieses Gebot steht komplett im krassen Gegenteil zu dem, was die Welt eigentlich praktiziert. Und ihr wisst ganz genau, was ich damit meine. Ach, Lüge ist doch nur eine Halbwahrheit. Oder ach, das ist doch nicht ganz so schlimm. Solche Sachen, und damit gehen die offen um. Ich find's krass, wenn ich sowas höre, aber ich habe selten den Mut zu sagen, du bist ein Lügner. Leider. Das ist ein krasser Gegensatz zu dem, was Gott möchte. Gott ist ein heiliger Gott. Bei ihm gibt es keine Lüge. Bei ihm gibt es keinen Betrug. Bei ihm gibt es keine Unwahrheit. Es ist absolut fern von ihm. Er ist eine absolute Abwesenheit von Sünde. Und deshalb sollen wir uns auch immer mehr, anstatt uns mit der Lüge zu beschäftigen, nicht lügen, nein, lass uns doch mehr mit dem beschäftigen, der keine Lüge kennt. Und lass uns doch zu Gott hingehen und uns mit ihm mehr beschäftigen, damit das hier mal weniger wird. Lass uns doch mit der Wahrheit sich beschäftigen, damit wir nicht immer da hineintappen. Das sollte das Volk tun. Sie sollten nicht stehlen, sie sollten nicht lügen und sie sollten nicht einander betrügen. Das war ein Zeichen eines heiligen Lebenswandels. Damit spiegelten sie Gott wider, dem heiligen Gott. Vers 12 und 13, ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, sodass du den Namen deines Gottes entheiligst. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten weder bedrücken noch berauben. Der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bei dir bleiben bis zum Morgen. Und ich muss gucken, dass wir noch die letzten anderen auch noch... Okay, ich mache es ein bisschen schneller. Also hier geht es eher um Meineid, Erpressung und Raub. Ja? Es war eine große Sünde, wenn wir jemandem etwas vorenthalten, was er verdient hat. Das sollte das Volk nicht tun. Und jede Tat, die das Volk gemacht hat, die wirkte sich auf die auch aus. Also das kam irgendwie immer wie ein Bumerang zurück. Es konnte positiv oder auch negativ sein. Also wir merken, bei mir kam so langsam das Bild bei den Versen, dass wir unserem Motto immer näher kommen. Oder irgendwie immer näher, irgendwie ist das Miteinander oder das Einander ist irgendwie hiermit komplett hineingebunden. Habt ihr das extra ausgewählt? Ja, ne? Das passt, also die ganzen Dinge, die Gott hier aufsagt, die haben mit einem Miteinander zu tun. Es geht um die Gemeinschaft. Und wie funktioniert Gemeinschaft bei einem heiligen Gott? So. Okay, Vers 14. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und dem Blinden keinen Anstoß in den Weg legen, sondern du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Das war für mich interessant. Haben die das wirklich so gemacht? Wenn da jemand blind war, haben die einen Stock vor die Füße geworfen und sich darüber kaputt gelacht, wenn er hingefallen ist? Wenn jemand taub war, haben die ihn dann beleidigt und Schimpfworte an den Kopf geworfen? Das ist schon heftig. Also ich empfinde das als sehr unmenschlich und gemein, weil der Taube hört nicht, was ich ihm sage, der Blinde sieht nicht, wohin er geht und trotzdem verletze ich ihn. Ja, das ist nicht, das ist niederträchtig, das ist Gott unwürdig. Und interessant ist, du sollst dich fürchten vor Gott. Das verstehe ich so, dass ich sehe es. Gott sieht es und das sollst du nicht machen. Es gibt doch ein ganz schlechtes Bild oder ein ganz schlechtes Bild, wenn du Christ bist und einen Benachteiligten verletzt, dann wirft das ein ganz schlechtes Bild auf Gott. So ist Gott nicht. Wir sollen einander tragen, wir sollen einander helfen, miteinander gehen, aufrichten und so weiter. Wir sollten viel mehr Gutes tun, um das Böse immer weniger tun zu können, damit wir in der Heiligung wachsen. In den Versen 15 und 16, da geht es um eine ehrliche Beurteilung. Eine ehrliche Beurteilung ohne Ansehen der Person. Ich ertappe mich immer wieder, ja, wenn ich da jemanden sehe oder kenne, der ganz besonders bekannt ist. Nicht, dass ich mich um den Hals schmeiße, aber dann verhält man sich schon mal anders. Und das war hier ganz, ganz wichtig, dass das Volk Israel eine Beurteilung, eine richtige Beurteilung gibt und nicht guckt, ist er jetzt wertgeschätzt, dieser Typ, oder ist er weniger geachtet im Volk? Es sollte eine ehrliche Beurteilung stattfinden. Und wir sollen unseren Nächsten nicht nach dem Leben trachten und ihm das Leben nicht schwer machen, nicht unmöglich machen in der Gesellschaft. In Hesekiel 22, 9, da wird Lästern mit dem Tod gleichgestellt. Das heißt, wir können mit Lästerung, wenn wir über jemanden reden, großen Schaden anrichten. Vielleicht sogar in den Tod bringen. Es ist auf eine Stufe gestellt in Hesekiel. Also das waren so die Verse 15 und 16. Wer das Gute für seinen Bruder oder seine Schwester sucht, und es bestrebt ist, das Gute zu tun, der wird Wege finden. Der wird Lösungen finden, damit er das Leben des anderen zufriedenstellen kann. Damit es dem anderen gut geht. Wir müssen es nur wollen. Wir müssen es nur wollen, so zu wollen, wie Gott es will. Gott ist der Ausgangspunkt. Er ist heilig und wir sollen es auch sein in unserem Wandel. Im Vers 17, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Also das Volk hatte eine Pflicht, auf Fehler hinzuweisen, zurechtzuweisen. Hasse ihn nicht für das, was er tut, geh hin und sage ihm, was er nicht getan hat oder was er falsch gemacht hat. Einen anderen zurechtzuweisen ist auch eine Form der Liebe und der Fürsorge für den Nächsten. Die Sünde des anderen zu ertragen, bedeutet, diesen Menschen zu hassen. Man sieht es und man lässt es einfach. Ach, ist seine Sache. Renn ins Verderben, ich weiß, da hinten ist der Abgrund. Komm. Das ist eine höchste Form der Ablehnung und der Gleichgültigkeit. Ich habe mal von jemandem gehört, der Ehe auch begleitet und sich in Ehe gut auskennt, keine Ahnung, wie es privat ist. Und er sagte, die höchste Form der Lieblosigkeit ist eine Gleichgültigkeit. Wenn der andere mir vollkommen egal ist, dann empfinde ich noch nicht mal Hass. Dann empfinde ich noch nicht mal Trauer oder Schmerz. Ist mir egal, was du machst. Und wenn das so weit gekommen ist, dann ist es schon ganz, ganz schlimm. Dann ist es schon fast zu spät. Also diese Gleichgültigkeit. Und wenn wir in dem Nächsten etwas sehen, was nicht gut ist, und wir schweigen einfach drüber, dann ist das diese Art, du bist mir eigentlich egal. Weil wenn es mir nicht egal wäre, würde ich etwas unternehmen. Wenn du mir am Herzen liegst, dann würde ich darauf hinweisen. Und Gott sagt zu seinem Volk, hasse deinen Bruder nicht in deinem Herzen, sondern geh hin und weise ihn zurecht. Nicht ablehnen, nicht gleichgültig sein. Die Liebe, die bedeckt Sünden vor anderen, aber nicht vor dem Sünder selbst. Das ist die Liebe. Sie macht es nicht öffentlich und lässt da drum, sondern sie deckt es dem Sünder auf. Aber Zurechtweisung muss in Liebe erfolgen. Und es gibt bestimmt viele Menschen, die mögen es mit einem Knüppel auf den Kopf zu schlagen, wenn jemand was falsch gemacht hat. Wir sollten uns üben, in der Liebe es zu tun. Denn Vers 18 sagt Gott, du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Nicht du, würde ich jetzt ersetzen. Es geht hier um eine äußerliche Handlung, aber eigentlich geht es um innere Motive. Wie sieht es in meinem Herzen aus? Hasse ich da jemanden? Habe ich Groll gegen jemanden? Oder herrscht Liebe in mir? Diese Tat muss sichtbar sein, aber die Motivation, die sehen andere nicht. Die kann ich nur mir selber, die Motivation kann ich mir selber geben. Vers 19, da geht es um Vermischungen. Meine Satzungen sollt ihr halten. Bei deinem Vieh sollst du nicht zweierlei Arten sich paaren lassen und dein Feld nicht mit zweierlei Samen besehen. Und es soll kein Gewand auf deinem Leib kommen, das aus zweierlei Garn geworben ist. Also mit den Worten, meine Satzungen sollt ihr halten, beginnt Gott hier eine Serie von Geboten. Und Gott verbietet hier drei Arten von Vermischung, von Tieren, von Samen und von Stoffen. Und wir sollten hier vielleicht nicht so unbedingt das Paaren bei den Tieren hier meinen, sondern eher, es soll kein Pferd und kein Schwein an einem Joch das Feld pflügen, weil das geht voll daneben. Das Pferd ist viel stärker und dann wird es keine gute, wie nennt man diese Furchen? Ja, Krater geben. Ja. Wenn man da gleiche Tiere hat, dann wird das schön gerade. Genauso auch bei den Stoffen, bei den Samen für die Einsaat. Man sollte nicht vermischen. Und genauso wie wir nicht trennen dürfen, was Gott in der Schöpfungsordnung zusammengebracht hat, sollen wir nicht, oder soll das Volk nicht und sollen wir, ich verbinde das gerne mit uns, sollen wir auch nicht das zusammenmischen, was Gott schon bei der Schöpfungsordnung getrennt hat. Das sollen wir nicht machen. Gott hat alles nach seiner Art geschaffen. Und wenn wir es geistlich anwenden wollen, dann sollen wir Dinge, die nicht zusammengehören, einfach vermeiden. Und jetzt mal die 100-Euro-Frage, was meinte ich damit? Ja, wollt's noch einfacher. Heilig und Sünde. Sollen wir nicht zusammenwerfen. Ja, also, was ich damit meine ist, wenn Gott heilig ist, dann sollte Sünde für uns absolut gravierende Schmerzen verursachen und nicht so leicht über die Schulter gehen. Dann sollen wir nicht das vermischen, was eigentlich getrennt sein soll. Licht und Finsternis passt nicht zusammen. Muss getrennt sein. Zum Beispiel soll das Gesetz nicht mit Gnade vermischt werden. Ja? Du bist zwar, und Jesus hat uns aus Gnaden gerettet, aber halte bitte das und das noch ein. Dann ist es 100%. Oder Fleisch und Geist sollen nicht vermischt werden. Und das wird im Galaterbrief sehr, sehr deutlich. Und im Kolosserbrief wird von einer Vermischung des Glaubens an Jesus mit den heidnischen Philosophien sogar noch erwähnt. Also da versucht man, weltliche Philosophie im Einklang mit Jesus zu bringen. Und vermischen die das? Das soll nicht sein. Wir dürfen nicht das vermischen, was Gott grundsätzlich getrennt hat. Im Alltag sieht es oft anders aus. Da sind wir auf den Knien und beten, da lesen wir die Bibel und im anderen Moment fluchen wir und schimpfen wir und lästern und so weiter. Wir sollten bemüht sein, das zu trennen oder das Trennen aufrechtzuerhalten, was Gott eigentlich gar nicht zusammen haben möchte. Was Gott nicht gut findet. Uns das zu distanzieren und keinen Konsens finden. Ja, also nicht irgendwie Lösungen finden, ja gut, aber das passt ja eigentlich auch so ein bisschen mit rein in der heutigen Zeit. Wir sind ja modern, also vermischen wir mal das mit dem Glauben, dann finden wir auch noch Bibelstellen, die das ein bisschen untermauern und dann, jo, alles klar, schön, passt, können wir auch so leben. Nee, wenn Gott das getrennt hat, dann lassen wir es trennen. Und was er zusammengebracht hat, sollen wir zusammenlassen. Die Gemeinschaft mit einer Sklavin wird uns in den Versen, oder im Umgang mit Sklaven, wird uns in den Versen 20 bis 22 dargestellt. Wäre schlimm, wenn wir die Verse nicht alle durchlesen und ihr das gerne nochmal nachlest, oder soll ich die alle nochmal vorlesen? Sonst kommen wir vielleicht nicht ganz durch. Also es wird hier deutlich gemacht, egal welche Gesellschaftsebene mein Nächster ist, der vor mir ist, in der er sich befindet. Es kann ja Menschen geben, die am Grunde ihrer Existenz sitzen oder ist einer, der total wohlhabend ist. Egal, welche Ebene er gerade durchmacht, die Menschenrechte gelten für alle. Die Ehre dem gegenüber gilt auch ihm, der gerade vielleicht nicht so gutes Leben führen kann. Also die gesellschaftliche Ebene darf kein Hindernis sein, dem die Menschenrechte zu verwehren. Eine Sklavin sollte nicht nur ein sachliches Eigentum sein für den Herrn und es sollte auch keine Vermischung mit ihr stattfinden. Also da hebt Gott im Volk den Sklaven schon sehr hoch. Er sagt nicht, jo, Sklave, diene. Nein, du als mein heiliges Volk schätze diesen Sklaven hoch. Aber es ist Vergebung möglich, das finde ich auch ganz gut, dass Gott diesen Menschen, der den Sklaven unterdrückt und sich mit ihm vermischt und was auch immer da mit ihm treibt, nicht sofort auslöscht, sondern er sollte ein Opfer bringen und dann wird die Sühnung auch bewirken, dass er Vergebung der Sünden erfährt. Also da wird die gesellschaftliche Schicht angesprochen. Also merkt er, wie Gott da durchs Leben geht, einem jeden Menschen und irgendwie jeden anspricht? Also da kann nicht der eine sagen, ja, interessiert mich nicht, weil ich das nicht habe, sondern er hat auf der anderen Seite was anderes. Und immer wieder, ich bin Gott, euer Herr. Dann Vers 23 bis 25 spricht Gott das Essen von der Frucht des Landes an. Und das finde ich ganz interessant, warum er das so anspricht. Wisst ihr, wenn das Volk in ein fremdes Land gekommen ist, oder als es da nach Israel kam, in das Land, ist die Frucht der Bäume, die da waren, die kamen ja nicht auf eine grüne Wiese, wo nichts war. Da war ja Milch und Honig in Überfluss. Also da wuchs schon viel. Und die dort gepflanzten Früchte, Bäume, was auch immer, sie waren unrein. Warum? Weil sie von den Heiden gepflanzt wurden. Weil sie auf heidnischem Boden gepflanzt wurden. Weil sie von Heiden bearbeitet wurden. Weil sie vom heidnischen Boden ernährt wurden. Ein ganz deutliches Bild. Gott sagt, 3 Jahre lang soll das Volk Gottes nicht davon essen. 3 Jahre. Da wachsen die tollsten Äpfel und die Bienen machen den besten Honig und du sollst nicht essen. Es ist unrein, weil ihm der Makel dieses heidnischen Volkes noch anhaftet. Erst im 4. Jahr durfte gegessen werden. Es musste aber auch vor Gott erstmal gebracht werden. Ohne Gott geht nichts. Er ist der Ausgangspunkt, wie in Vers 1 beschrieben und 2. Von ihm geht alles aus. Gott macht auch auf die Frucht der Bäume sein Erstlingsrecht gelten. Also er will das Erste und das Beste will er haben, wie bei den Tieren und Kindern. Und wenn man das umsetzt, wenn man das anerkennt, dann wird die Ernte sehr groß. Wie können wir es anwenden? Nun, alles, was aus der Welt kommt, das ist unrein. Alles, was hier so außerhalb Gottes Herrschaftsbereich ist, oder nicht Herrschaftsbereich, sondern aus Gottes Blickwinkel, also was in der Welt geschieht, das ist unrein. Was nicht aus Gott selbst hervorkommt, das ist schlecht. Das ist unrein. Darum müssen Gottes Wort und das Gebet, die Dinge in dieser Welt erstmal gesäubert werden dadurch oder gebrauchbar gemacht werden, heilig gemacht werden. Davon spricht so 1. Timotheus 4, ein Stück weit. Alles, was nicht von Gott hervorkommt, sollte durch Gebet und sollte durch das Wort gebrauchsfähig gemacht werden. Auch wieder ein Sinnbild für Heiligung. Ja? Ich sondere das ab, ich gebe es Gott, egal was es sein mag. Die Verse 26 bis 31, da geht es um den Götzendienst. Und da geht er auch sehr ins Detail. Da heißt es zum Beispiel, ihr sollt nichts mit Blut essen. Ihr sollt weder Wahrsagerei noch Zauberei betreiben. Dann geht es um das Haar abschneiden, um den Rand des Bartes, weil das Symbole waren, das waren Praktiken in der heidnischen Kultur. Das sollten sie nicht tun. Sie sollten sich keine Zeichen einätzen. Man sollte die Töchter nicht entweihen, indem sie zur Unzucht angehalten werden. Ihr sollt euch nicht an Geisterbefrager wenden, noch an die Wahrsager. Also dieses kultische, komplettes Distanzieren. Und nachdem wir das so, wenn man das so liest, dann könnte man das annehmen, dass das in den heidnischen Welten ganz alltäglich praktisch war. Sachen mit Blut zu essen, da wo es noch richtig schön fließt. Es scheint so, dass es so gewesen ist, und das sollte das Volk Gottes nicht machen. Sie sollten sich distanzieren von den heidnischen Bräuchen. Sie passten nicht zu dem heiligen Volk Israel oder zum heiligen Gott. Gott akzeptiert keinen einzigen Schritt in den Reich der Finsternis. Zum Beispiel Lesen eines Horoskops. Wenn Christen glauben, dass nur das Lesen des Tageshoroskops in der Zeitung einen nichts ausmacht, da legen wir falsch. Gott sagt ganz klar, hüte dich davor, tu es nicht. Und wir meinen, ach, ein Satz lesen tut schon nichts. Lass uns da nicht leichtfertig mit umgehen. Gott akzeptiert keinen Schritt in diese Richtung. Und jedes Betreten des Reiches des Satans, das ist geistliche Hurerei und das ist ein Greuel vor Gott. Kommen wir zu den letzten Versen, die Verse 32 bis 37, das ist Ehrerbietung, Liebe und Recht. Und das finde ich, das ist in unserer Zeit heute leider ein bisschen untergegangen. In meiner Kindheit war das noch sehr groß. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und alte Leute ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Ich bin grau. Also, gilt auch mir, oder? Nein. Ich finde das so, jetzt gucke ich und sehe nur graue Köpfe, obwohl ihr gar nicht so alt seid. Aber ich finde es toll. Bei mir, also ich wurde so erzogen und ich fand das immer toll, wenn du irgendwo bist und eine ältere Dame oder ein älterer Herr kommt rein, egal wo es ist. Auch wenn der Platz ist, steh du auf und biete denen den Platz an. Das habe ich auch immer gemacht. Und das fühlte sich gut an. Und die Leute waren immer dankbar. Bis irgendwann einer sagte, so alt bin ich gar nicht. Ich kann stehen. Aber ich bin trotzdem aufgestanden. Das ist okay, oder? Das ist gut, oder? Aber wird das heute noch praktiziert? Die Bank mit den jungen Leuten. Wenn ihr in einem Stadtbus fahrt, seht ihr sowas, dass noch Platz gemacht wird für ältere Leute? Ja? Nein? Okay. Ich beobachte das auch immer weniger. Immer weniger. Und da ertappe ich mich selber, wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin und vor mir ist ein älterer Herr, der wirklich ganz nah an der Scheibe sitzt und Auto fährt. Ich könnte ihn manchmal, dann geh doch und gib deinen Führerschein ab. So denke ich manchmal. Und dann lese ich das hier und das Volk Gottes hat Gottes Charakter gespiegelt, indem sie die Alten geehrt hat, mit Händen getragen hat, übertragen im Sinne. Und wir meinen, die Alten schimpfen zu dürfen. Finde ich total super, dass man das Alter ehren soll. Und das bedeutet, wir ehren Gott damit. Alte Menschen, die mit Gott leben, die können auch uns sehr viel Gutes tun und können uns sehr nützlich sein. Mit der Erfahrung, die sie haben, können sie uns sehr viel geben. Wir müssen nur zuhören und sie ernst nehmen und uns vielleicht Zeit nehmen, auch wenn man sie nicht ganz deutlich versteht. Und das wird heute in vielen Ländern, wird alt sein, wird es wird man nicht mehr geachtet. Man lässt diese Menschen einfach links und rechts liegen und beachtet sie nicht. Mit denen kann man nichts mehr anfangen. Es gibt Länder, wo Menschen das als gesellschaftliches Problem ansehen, wenn man alt wird. Das ist furchtbar. Gott möchte es nicht. Lasst uns unsere älteren Mitmenschen respektvoll und mit Ehre behandeln. Und diese Ehre sollte auch den Fremden zuteil werden. Das lesen wir dann weiter hier runter, dass man auch den Fremden im Land Ehre erbieten soll. Gottes Volk spiegelt Gott wider, wenn sie lieben, wenn sie so mit den Menschen umgehen. Sie waren selber Fremdlinge in Ägypten und jetzt sollten sie sich auch bitte um die Fremden in ihrem Land kümmern. Dieses Kapitel 19, das habe ich am Anfang gesagt, das zeigt auf, wie praktisch Heiligung stattfinden soll. Für das Volk Israel, der eine hat sich angesprochen gefühlt, der andere nicht. Und dann kommt ein großer Bereich, wo sich jeder angesprochen fühlt, wo keiner sagen kann, geht mich nichts an. Und das ist Gott so wichtig. Jeder ist angesprochen im Volk Israel und in seiner Gemeinde, bei der Braut seines Sohnes. Wir alle haben Bereiche in unserem Leben, wo wir der Heiligung noch viel mehr nachjagen müssen. Und das wisst ihr besser als ich. Und deswegen fand ich es total super, dass wir das heute, dieses dritte Mose, abschließen können mit diesem zentralen Kapitel, der so ins Detail geht, wo es ganz wichtig, wo es deutlich aufgezeigt wird, dass Gott es ernst meint, ein heiliger Wandel muss sichtbar sein. Es ist keine Theorie, es ist eine Praxis. Und das wird nochmal im Schluss hier erwähnt. Selbst wenn du misst und wenn du wiegst und wenn du Handel betreibst und wenn du da kaufst und verkaufst, sei fair. Betrüge nicht. Gott sieht es. Das zeigt unseren heiligen Wandel. Mit der Aufforderung zur Heiligung hat dieses Kapitel begonnen. Und wie es praktisch umgesetzt wird, das hoffe ich, haben wir ein Stück weit verstanden und vielleicht jeder für sich so ein bisschen was mitgenommen. Und mit der Erklärung, warum es denn so sein soll, dass wir heilig wandeln sollen, schließt dieses Kapitel und somit schließe ich 3. Mose. Ich bin der Herr. Es geht um Gott. Er ist der Ausgangspunkt für alles. Und wir sollen es tun, weil er es will und nicht, weil wir einen Nutzen haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe und wünsche den Segen Gottes.